Euch heute Abend grüßen und ich fange jetzt einfach mal so an. Ich habe da, als ich mal in der Bibelstunde war, hat einer gesagt, also ihr habt heute Abend bestimmt ganz viele Erwartungen. So würde ich jetzt auch gerne beginnen. Dass ihr doch ganz große Erwartungen heute mitgebracht habt. Ich kann euch aber trösten, ich habe auch ganz große Erwartungen an euch. Die Tafel, die ist jetzt noch leer, die könnte man füllen. Aber keine Sorge, ich schreibe heute nicht an die Tafel. Und wenn ihr das nachhören wollt, was wir heute zusammentragen, dann können wir es jederzeit machen. Die Tontechnik sorgt dafür, dass wir es jederzeit nachhören können. Wir können alle Bibelstunden nachhören. Das ist phänomenal. In der ganzen Reihe der Verheißungen zum Beispiel, der Zusagen Gottes. Und was ich noch vergessen habe, ich habe natürlich ganz große Erwartungen an meinen großen Gott, der uns heute Abend Aufklärung gibt über das Thema Gott segnet dich. Das ist eine Verheißung in der Themenreihe. Wir kommen so ganz langsam jetzt zum Schluss. Und da möchten wir uns jetzt mal aufhalten. Am Schluss möchte ich noch Gedanken weitergeben im Zusammenhang mit Lohn. Oder was bekommen wir dafür? Oder was könnte man einfügen? Jemand zu dienen, wirft es was ab? Gibt es da einen Lohn? Aber der Hauptgedanke möchte sein heute Abend, Gott segnet dich. Das kann man ganz persönlich nehmen, das möchte ich auch so ausdrücken. Er segnet dich. Warum gerade dich? Weil du ein Kind Gottes bist. Deshalb segnet er dich. Ich möchte mal ganz ungewöhnlich beginnen, mit dem Thema einzusteigen. Wir betrachten zwei Personen, wo wir zwei krasse Gegensätze sehen. Im einen Fall sehen wir Segen und im anderen Fall sehen wir das Gegenteil von Segen. Goliath. Wie hat Goliath den David bezeichnet oder seinen Gott? Mag er von Zwerg gesprochen haben, er hat aber von Gott auf jeden Fall gesprochen und die Philister haben von Gott in welcher Weise gesprochen?
Verächtlich.
Dass Gott auf jeden Fall sehr klein ist und dass Gott überhaupt keine Macht hat über diese Philister. Und dann hat sich der David geäußert. Ihr könnt die Geschichte nachlesen, ich lese die jetzt nicht. Aber ihr könnt sie nachlesen. Und er hat seine Schleuder genommen und hat ihn an dem Punkt getroffen, wo es notwendig war, dass er seine Besinnung verloren hat. Und dann haben sie über diese Philister gesiegt. Und David war am Königshofe. Und er hat nicht geflucht. Was hat er gemacht in diesem Königshof? Er hat die Harfe gespielt. Ich wiederhole es nur, dass es hier drauf ist. Und er hat das Gegenteil gemacht von Fluch. Er hat gesegnet. Er hat gelobt, gepriesen, angebetet. Und er hatte den Ausdruck der Freude Gott gegenüber. Und das hat er am Königshof einfach gesungen. Und das sieht man hier, das ist dieser krasse Gegensatz zwischen Segen und Fluch. Ich würde einfach mal so beginnen. Was stellst du dir persönlich vor unter diesem Begriff Segen? Was ist Segen?
Erkannt werden von Gott.
Weitere Meldungen?
Wenn das gelingt, was du tust, also so wie es im Psalm 1 ist.
Was Gutes empfangen.
Stopp mal langsam. Etwas Gutes empfangen. Wer hat noch was?
Wenn du nicht haderst, wenn du krank bist.
Darf ich so schreiben? Gegenteil von hadern, also Zufriedenheit, oder? Dann sage ich Zufriedenheit. Eine Meldung vielleicht noch.
Wenn jemand vor Freude auch.
Wir haben noch zwei Meldungen. Lassen wir mal hier Vortritt.
Wenn
Bitte?
Ohne zu sagen. Freude, wenn man jemand das Evangelium sagen darf, da kriegt man so.
Also, Freude am Evangelium. Was ist das? Freude am Wissen, er ist gerettet oder er darf die Rettung erfahren. Ein Schiffbrüchiger lässt sich retten, oder? So, Lori?
Jemand trotzdem wohlgesonnen sein, obwohl er ihm negativ ist, also zu ihm negativ.
Auf vieles, was wir jetzt gehört haben, wohlgesonnen zu sein, auf vieles werden wir noch im Laufe dieser Stunde noch darauf eingehen. Ich habe für mich selber auch das mal zusammengefasst. Ich versuche jetzt das mal so ein bisschen in Einklang zu bringen, was ihr gesagt habt. Zufriedenheit. Irgendwo Glück zu haben, Gedeihen zu haben. Dann dass etwas gelingt. Da habe ich ja das schon gesagt, Gedeihen. Oder eine Zusicherung zu haben, dass etwas gelingt. Etwas Gutes zu empfangen, da habe ich so den Begriff, die sogenannte Fürsorge zu erfahren. Oder eine Bewahrung zu erfahren, also Bewahrung vor Unglück oder so. Freude war hier ein Thema, Freude im Zusammenhang mit Evangelium, also noch tiefer gehend. Ich habe hier einfach Ausdruck des Glücks. Wohlgesonnen zu sein. Also jemand etwas Gutes tun und auch zu wünschen. Und das ist alles so der Überbegriff von Segen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das in jedem Fall bei euch jetzt so der Punkt ist, wo ihr sagt, Gott segnet mich persönlich. Gott segnet mich. Oder auch, was wir im Vorspann gehört haben, was du gesagt hast als Einleitung. Gott hat einfach Wege, die vielleicht am Anfang nicht verständlich waren, nicht eindeutig, sagen wir mal Umwege vielleicht auch dazu, dann persönlich jetzt das Gespür gegeben, einfach, dass es ein guter Weg war im Ganzen. Und dass es jetzt für einen persönlich eine sehr gute Entwicklung genommen hat und ein guter Ausgang. Aber ihr seht, da kann man noch viel mehr rein interpretieren und auch reinlegen in diesen Begriff Segen. Und Segen als solches ist ja auch mal das Hauptwort als solchen. Segen zu haben, gesegnet zu sein, Segen auszudrücken, zu segnen. Ja, das sind also ganz von der Wortwurzel her ist das dann so vielfältig. Und wenn man auch in der Bibel schaut, da gibt es ganz viele Bibelstellen. Es sind nicht 1000 Bibelstellen, aber es sind ja wahrscheinlich 100 Bibelstellen, die man in dem Zusammenhang segnen oder gesegnet sein wahrscheinlich findet auf. Im Alten und Neuen Testament. Gehen wir mal auf die Begrifflichkeit noch weiter ein. Es gibt hier eine gute Begrifflichkeit, das kommt vom Lateinischen her. Ich versuche es mal zu lesen. Also Segen heißt, also das Hauptwort Segen, das heißt auf Lateinisch Benedictio. Benedictio. Und das wird abgeleitet von Bene, das heißt gut, also etwas Gutes. Und dicere, das ist interessant, also dicere oder dice, also was sagst du, das kommt so ein bisschen vom Italienischen, ich glaube dice ist italienisch, ja. Dice heißt, oder dicere heißt sagen. Also etwas Gutes sagen. Oder von jemand gut sprechen. Jetzt kommen wir nochmal zurück, wir gehen nochmal zum Goliath. Was hat Goliath gut gesprochen? Was hat Goliath gut gesprochen? Ja, und was hat er gegenüber Gott gut gemacht? Ihr müsst jetzt ein bisschen denken, ja? Ihr dürft ruhig mich anklagen und sagen, der hat doch nichts Gutes gesagt. Ja, dann sag's doch. Ja, sag doch, dass nichts Gutes gesagt. Er hat Böses gesagt. Also, was hat er gesagt? Er hat
Gott verachtet.
Genau. Und hier aus diesem Wortstamm Bene gut sagen. Und da sind wir eigentlich dabei. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann sind wir Gutsager. Gutes Sagen. Du hast vorhin ein Gebetsanliegen gehabt. Wegen dem Nachbar. Etwas Gutes zu sagen. Ihm beizustehen. Jemand in unserer Runde nickt. Und ich werde dich jetzt nicht mit Namen zitieren, aber so der Gedanke, sind Christen diejenigen, die Gutes für das Volk bewirken? Ja. Politiker brauchen keine Angst haben vor Christen. Die machen eigentlich nur Gutes. Aber sie haben einen falschen Eindruck von Christen. Sie denken, Christen möchten ihren Stuhl absägen oder Christen möchten Politik machen. Aber keineswegs. Christen sind Menschen, die Gutes verkörpern wollen. Das ist unsere Intention. Das ist unsere Botschaft. Was sagt die Bibel zu Segen? Die Bibel redet davon, dass es eigentlich immer um Taten Gottes geht, die er an Menschen vollführt oder die er mit Menschen zusammen entwickelt, sagen wir mal Geschichten dazu, aber wo er überhaupt keinen Menschen gebraucht hat, das war die Schöpfung, ganz am Anfang. Ganz am Anfang hat Gott etwas gemacht, etwas Wunderbares für sich zu schaffen, nach seinem Ratschluss der Ewigkeiten her. Und wenn wir das uns mal anschauen, dann kommen wir da drauf, das dürft ihr aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 22, da heißt es nämlich, dass Gott sie gesegnet hat. Und er hat auch gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also jetzt bin ich so dabei, jetzt versammeln wir uns und wir halten uns bei den Guten auf. Gell? David zum Beispiel hatte auch Leute, die haben sich zu ihm gehalten. Die haben zu ihm gesagt, David, damit du König wirst. Und dann sind sie am Hof vorbeigelaufen von Saul und dann wurde Saul berichtet, nicht mehr er ist König, sondern David wird zum König gemacht. Da haben sich Menschen zu diesem David gehalten. Also die Guten haben sich zueinander gehalten. Möchten wir uns mal so betrachten, wir möchten uns zu den Guten halten und möchten etwas sein zum Lobe Gottes. Ist das zu viel verlangt von uns? Oder ist das eine zu hohe Erwartung von einem Christen? Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn ich von einem Missionar etwas hören würde, von einer Geschichte, ist dieser Missionar gut, weil Gott mit ihm geht? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und das ist eine Erwartung, die müssen wir haben und die dürfen wir haben. Ist das eine Verheißung? Selbstverständlich. Gott segnet. Wenn ich eine Geschichte als Predigt erzähle oder in der Bibelstunde, ist für mich immer das Maß der Dinge, wo ich das Maßband aufziehe oder der Meterstab auseinanderziehe. Für mich persönlich, das mache ich und jemand anders macht es wieder anders. Aber für mich ist immer das Maß, was sagt Jesus Christus? Was sagt er? Und ich stelle mir jetzt die Frage, und die geht an euch. Also ich stelle sie zunächst mir. Ich werde sie aber jetzt nicht beantworten, sondern ich erwarte sie von ihr, von euch. Welches Maß hat Jesus Christus, dass er segnet? Wo hat er gesegnet? Da reichen zwei, drei Geschichten. Ihr braucht sie nicht erzählen, aber ihr könnt einfach sagen, ah, jetzt fällt es mir ein.
Die Kinder hat er gesegnet.
Habt ihr es gehört? Die Kinder hat er gesegnet. Er hat die Kinder gesegnet. Warum hat er wohl die Kinder gesegnet? Weiteres Beispiel?
Die Kranken.
Die hat er geheilt und teilweise auch gesegnet. Ich habe jetzt kein Vers, aber von der Lage her hat er sie gesegnet.
Ja? Das Volk Israel.
Das Volk Israel. Maria. Welche Maria? Ja, aber das ist jetzt kein Ausdruck direkt von Jesus Christus, da müssen wir den biblischen Befund nehmen. Das ist jetzt von der katholischen Kirche her, das müssen wir da noch prüfen. Ist mir so jetzt nicht bekannt. Was haben wir noch?
Die Armen und diejenigen, die um Jesus verfolgt haben.
Ja, also die hat er einfach hat er gesegnet und er hat mit ihnen gebetet und er hat sie gesegnet. Und dann hat er gesegnet seine Jünger. Und zwar, bevor er in den Himmel gefahren ist. Ja. Da hat er sie gesegnet und hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist dieses Bild, wo er sich vor Gott ausgebreitet hat und wo er ihnen diesen Segen weitergegeben hat und weil er gewusst hat, sie werden jetzt diesen Heiligen Geist bekommen. Und es war hier dieser Einklang. Also es sind Geschichten da. Wir müssen nur aufpassen, vom Segen her wird es oft nicht direkt als Segen ausgedrückt, aber es wird sehr oft von der Übersetzung her gesagt, dass Jesus den Ausdruck gebracht hat und er lobte sie oder er sprach, er betete mit ihnen. Also Segen werden wir manchmal suchen müssen. Aber bei diesem Beispiel von den Kindern, da gibt es also drei Evangelien, die davon berichten. Ein Evangelium direkt spricht von Segen. Zwei reden nicht von Segen, aber ihr wollt ja von mir heute Abend über Segen was hören. Und dann schlagen wir jetzt mal auf Markus 10, Vers 13 bis 16. Markus 10, Vers 13 bis 16. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Bibelstelle habt, Matthäus 19, Vers 13 bis 15 und Lukas 18, Vers 15 bis 17, da werdet ihr zumindest bei Schlachter diesen Begriff Segen nicht finden. Ihr dürft aber gerne schauen. Vielleicht habt ihr in eurer Übersetzung den Begriff Segen drin und da dürft ihr es auch gern sagen. Markus 10, Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Ich möchte in diesem Vers stehen bleiben. Ich bin da noch nie drauf eingegangen, auf diesen Begriff, dass sich der Herr Jesus Zeit nimmt für die Kinder und dass er sie anrührt. Habt ihr gesehen, wie Geiseln, die jetzt in Gefangenschaft waren, zurückkamen? Und wie sie sich dann in Empfang genommen haben. Habt ihr das gesehen? Könnt ihr mir da das erklären, wie das ausgesehen hat? Hat es jemand das Bild? Wie sah das aus? Waren die auf Distanz zueinander? Oder haben die sich berührt? Die Lieben. Die haben sich in die Arme genommen und haben sich geküsst und haben sich berührt. Und haben gefühlt, ob sie es wirklich sind. Der Herr Jesus hat die Kinder angerührt. Er hat sie in den Arm genommen. Vielleicht hat er ein Kind in den Arm genommen, wo vielleicht seine Mutter gestorben war. Vielleicht hat er das Kind genommen, ist ihm über das Haupt gefahren, hat es getröstet. Das ist Anrühren. Wenn ich Kontakt zu jemand habe, ich besuche jemand und er berührt mich und er nimmt seine Hand und umgreift mich, umfasst mich, dann habe ich den Eindruck, dass ich zu Hause bin bei ihm. Vielleicht habt ihr das auch schon mal praktiziert. Das ist das Thema Anrühren. Es geht weiter hier. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Der Jesus hatte hier eine ganz klare Botschaft. Er wollte die Kinder einfach zu sich führen. Er wollte ihnen diese Liebe weitergeben. Es war ein Teil von ihm, es war ein Teil von diesem Evangelium. Das Evangelium wird nicht anders weitergegeben als über Kinder. Ich habe schon Gemeinde gehört, die haben gesagt, Matthias, unsere Gemeinde stirbt aus. Da sage ich, was ist das Problem? Wir haben keine Kinder. Wir haben Kinder. Ist das nicht schön? Und wir geben es unseren Kindern weiter. Und sie stehen selber vor der Entscheidung, vor Gott zu sagen, hat er mich jetzt angerührt? Hat mich Jesus angerührt? Und da gehe ich auf einen anderen Punkt ein, zu sagen, hat er dich persönlich angerührt? Mich hat er angerührt. Das ist ein extra Abend. Mich rührt er immer wieder an, der Herr Jesus. Er rührt mich an. Er berührt mich. Heute habe ich Missionsgeschichte gelesen. Es war ein E-Mail. Ich habe es gelesen und ich habe sofort geantwortet. Ich war geflutet, die Antwort zu schreiben. Ich hatte so eine Freude an den Missionaren, die mir Kenntnis davon gegeben haben, wie es ihnen geht. Und ich war unter Tränen. Weil ich ergriffen war, weil ich gewusst habe, die sind am Ort, wo ich sein könnte, wo ich die Kraft nicht hätte, und die machen das für Jesus Christus. Angerührt. Wahrlich, ich sage euch, Vers 15, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich habe die Geschichte noch nie so ganz genau gelesen. Also die kennen wir ja alle, Tim, du hast es uns gesagt. Genau das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, hat er die Kinder reihum durchgenommen? Wir wissen nicht, wie viele da Kinder waren. Aber der Herr Jesus hatte Worte des Friedens. Er hatte Worte der Ewigkeit. Er hatte Worte, die den Himmel erklärt haben. Und die Kinder haben sich für ihn interessiert. Also, der Herr Jesus, er segnet. Bist du gesegnet durch den Herrn Jesus? Ist das nicht irgendwo so der Aufhänger, wo ich sage, egal was ist in meinem Leben? Dann komme ich zurück zur Einleitung. Egal. Die Situation ist vollkommen unerheblich. In Not, in Anfechtung. Der Herr Jesus, er ist da. Und er segnet. Und ich darf ihm das sagen. Ich darf sagen, heute geht es mir nicht so gut. Ja, wem soll ich es denn sagen? Kannst du der Frau das ruhig mal sagen, aber vielleicht hat sie den Power auch nicht, das alles zu ertragen. Meine Frau schafft das auch nicht alles. Also gehe ich zum Herr Jesus. Ich gehe zu ihm, sage es ihm. Warum sage ich es ihm? Wenn meine Kinder auch immer wieder zu mir kommen, die kommen. Und wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, dann wird es schwierig. Gell? Der Vater im Himmel hat Zeit für uns. Der nimmt sich Zeit, der Herr Jesus auch. Warum? Weil ich die Frage habe, Herr Jesus, wie kann ich ein Segen sein? Gib mir Kraft, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, wenn ich einfach ein gebrochenes Bein habe? Wie soll ich das machen, wenn ich krank bin? Das ist doch von Herrn Jesus doch kein Problem. Wo ist hier das Problem? Das ist nur eine Frage der Umstände. Da besorgt er halt einen Rollstuhl, besorgt er irgendwas anderes, besorgt er jemand, der dich führt, besorgt jemand, der dich betreut. Wenn du nicht schreiben kannst, dann kannst du ihm so erzählen, deine Geschichte, und dann kann er es vielleicht schreiben. Das geht doch alles. Wir suchen uns manchmal Auswege, dass wir nichts machen. Aber wenn wir ein Säger sein wollen, die Verheißung ist doch da. Bitteschön.
Wir waren heute auch bei einer jungen Frau hinter Geislinger. Da Vincent sei Meister macht. Und da haben wir noch vorher jemanden gesucht und da haben wir eine Frau drauf gehabt. Und wir haben gefragt, wo der wohnt. Das heißt, da hat sie noch gesagt, wo es ist. Und jedenfalls haben wir so ein kleines Bibel geschenkt. Da wollte ich, die war so voller Freude. Und dann habe ich gesagt, ich kriege noch einen Kalender und nochmal was dazu. Da sind wir heute nochmal nachgefahren, ich kann es nur noch bringen. Und dann hat sie gesagt, wieso macht ihr das? Jetzt kommen wir so weit her. Und warum macht ihr das jetzt? Dann gesagt, wenn es Gott will. Das war jetzt ein Herr gesagt noch, gell?
Das ist doch super, da wart ihr so richtige Missionare in Deutschland. Gell? Wir sind ja Missionsland Nummer 1. Gell? Missionsland Nummer 1, Deutschland. Gell? 3% so Christenheit.
Die haben keine Kinder, also. Wahrscheinlich allein im Haus. Ich weiß nicht, wann hat man gar nichts gesehen.
Und was möchtest du damit sagen? Du warst ein Säger, oder?
Ja.
Du warst ein Säger.
Ja, das ist die Freude. Mann.
Das ist die Freude, genau. Sägen gibt Freude. Gell? Also, jetzt gehen wir mal zum Alten Testament. Fangen wir mal bei der ersten Bibelstelle an. Ihr habt es ja vorher schon aufgeschlagen. 1. Mose 1, Vers 21 und 22. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass alles gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es war Abend und es wurde Morgen und es war der fünfte Tag. Da können wir das lesen. Dann machen wir einen weiteren Sprung. Ich gehe jetzt ein bisschen durch die Bibel durch. 4. Mose 6. Das wird eigentlich überschrieben als der aaronitische Segen, das ist der priesterliche Segen, habt ihr vielleicht als Überschrift. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und den Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ich glaube, das kommt uns bekannt vor, gell? Der Vers, der Herr segne dich, Vers 24. 4. Mose 6, Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Das ist dieses Gebet, dieser Segen, der in den meisten Kirchen am Schluss vom Gottesdienst gesprochen wird. Ich könnte mir das vorstellen, dass ich das vielleicht auch mal in der Kinderstunde sagen würde oder so. Könnte ich mir halt durchaus vorstellen, sowas zu machen. Das ist das, was Gott hier verheißen hat. Das soll der Priester, Aaron, soll das so weitergeben. Dann kommt der Jakobssegen. Das ist also der Segen, wo Jakob seine Söhne gesegnet hat. Da möchte ich jetzt nur einen Sohn beleuchten. Das ist der 1. Mose 49. Da müssen wir ganz weit nach hinten gehen. Also 1. Mose 49. Und da haben wir mal den Vers 22. Weiß nicht, habt ihr es? Da geht es um Josef. Josef ist ein junger Fruchtbaum, an der Quelle. Und dann machen wir ein bisschen einen Sprung, weil sonst ist es zu viel. Vers 25. Von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, von dem Allmächtigen, er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen und den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wo ich die Josefsgeschichte zum letzten Mal gehört habe. Vielleicht war es in einer anderen Gemeinde mit einer anderen Predigt, weil ich höre manchmal andere Predigten. Ich glaube, bei uns war es jetzt nicht. Ah doch, wir hatten den Segen. Kann es nicht sein, wo du das gemacht hast? Nicht, okay. Auf jeden Fall die Geschichte von Josef, so einzigartig. Er kommt in die Verbannung. Er wird verkauft. Er kommt an diesen Hof. Es wird ihm unterstellt, dass er eine Frau verführt hat. Und so weiter, Josef. Und am Schluss kommen die Brüder zu ihm. Und er erkennt sie. Und zunächst zeigt er sich nicht und er muss weinen. Er muss weinen. Und dann heißt es dann aber, dass sie sagen, als der Vater gestorben ist, das ist dann nach diesem Segen, als der Vater gestorben ist, sagen seine Brüder zu ihm, dass sie ihm doch verzeihen sollen. Und dann wird er traurig und sagt, ich habe ihnen doch vergeben. Sie haben Angst um ihr Leben, dass er ihnen was tut. Aber hier dieser Segen, das ist ein ganz besonderer Segen. Ich habe das so im Vorleser gedacht, das ist jetzt nicht vorbereitet. Müsst ihr mal die Dimension dieses Segens anschauen. Ja, der hat eine tiefe Wirkung, sag mal, der hat eine Ausdehnung. Der hat eine Breite, eine Tiefe und die Höhe, das wird in dem Sinn aufgetan vom Mutterleib mit Vater. Und da heißt es ja dann auch, der höchste Segen seines Vaters irgendwo zu bekommen. Gell? Vers 26. Die Segnung deines Vaters übertreffen die Segnung meiner Voreltern. Das heißt, es ist eine Multiplikation sozusagen. Warum auch? Josef, er ist zum Segen geworden für das ganze Volk Israel. Also Geschichte spielt sich da ab. Und von dem habe ich jetzt nicht gesprochen, der Abraham-Segen, wo der Abraham den Segen bekommt über seine Kinder, so zahlreich wie die Sterne. Was ist das für eine Geschichte? Wenn wir das uns überlegen, was Gott hier mit diesem Volk Israel durchsetzt, und umsetzt über Ägypten und dann kommen sie zurück in das gelobte Land. Das ist für uns eigentlich unvorstellbar. Dann gehen wir zum Psalm. Es kommen viele Psalmen mit Segen. Ich habe jetzt nur einen rausgegriffen. Psalm 37, Vers 26. Kann das mal jemand lesen? Psalm 37, Vers 26. Ist ja nur ein Vers. Psalm 37, 26.
Er ist einzig barmherzig und lenkt gern und sein Samen wird zum Segen.
Also, hier natürlich irgendwo aus einem gewissen Zusammenhang herausgegriffen, aber hier geht es jetzt eben nur um diesen Begriff und sein Same wird zum Segen. Was ist eigentlich zuvor passiert? Er ist allezeit barmherzig und leid gern. Er leid gern. Okay. Ja. Also ich sage jetzt nicht, macht euch mal Gedanken, ob ihr gern leid. Und dann die Konsequenz oder die Folge, dass wir dann zum Säge sind. Aber ich glaube, wir können es anders machen. Wir können sagen, ich möchte ein Gesegneter sein. Und jetzt mache ich mir Gedanken, ob ich mein Auto jemand ausleihe. Und was ist, wenn eine Beule reinfährt? Hat er halt eine Beule. Das ist ein Psalm von David, Psalm 37. Da heißt es von David, erzürne dich nicht über die Bösen. Und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Und ich weiß jetzt nicht, was er da noch weiter erzählt. Aber am Schluss kommt er hier zum Segen. Ich kann dir was ausleihen. Was kriege ich da dafür? Gell? Wenn die Bank einem Geld leiht, dann kriegen sie Zins dafür. Aber ich glaube, wir machen das ohne Zins. Gell? Ihr seht, wenn wir das Alte Testament anschauen, hat das Segen eigentlich in der Regel was mit Irdischem zu tun. Das kann man wirklich sagen. Irdisch würde bedeuten, Abraham, du bist gesegnet mit Kindern. Dein Same soll gesegnet sein. Du bist gesegnet mit Tieren. Du hast Fleisch, du hast Milch, du hast Honig. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das Alte Testament redet eindeutig Segen, der einem einfach auch Glück gibt, Zuversicht und so weiter und so fort. So, so ist es doch bei uns auch, oder? Du hast doch vorher die Einleitung so gemacht. Ist doch alles gut gelaufen mit dem Auto. Und jetzt? Was sagt ihr jetzt? Ist okay, oder? Mein Auto rostet nicht. Ich kann euch sagen. Mein Auto rostet nicht. Ich bin gesegnet. Das rostet nicht. Gott fährt mit mir mit. Was sagt er jetzt? Das kann ich sagen, gell? Vielleicht habe ich es auch extra noch eingesprüht und extra unter Bodenschutz reingemacht. Vielleicht kann ich auch sagen, der Herr hat mich gesegnet, dass es meine Hände überhaupt machen können. Aber ich kann doch nicht behaupten, dass mein Auto nicht rostet, weil ich ein Christ bin. Dann kann ich doch auch nicht behaupten, dass über mich kein Unglück kommt. Dass ich nicht krank werde. Dass ich nicht operiert werde im Krankenhaus. Ich bin operiert worden, ich bin bestrahlt worden. Bei mir hat man so alles gemacht, alles möglich. Was man sich so vorstellen kann. Und was sagt er jetzt? Jetzt sagt er zu mir, Matthias, du bist nicht gesegnet. Doch, ich bin gesegnet. Aber ich stelle mir die Frage, wo ich gesegnet bin. Wo bin ich gesegnet?
In Jesus Christus.
Ich bin nur in einer einzigen Person dieses Universums. Das ist die zentrale Person dieses Universums gesegnet. In Jesus Christus. Alles andere ist falsch. Ob es bei uns regnet oder schneit oder ob es trocken ist oder alles, das kommt doch alles drüber. Aber ich würde euch jetzt die Frage stellen, da würde ich um eine Antwort bitten. Darf ich als Landwirt auf meinen Acker gehen und sagen, und ich knie mich nieder und sage, Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du Frucht gibst auf meinem Feld oder in meinem Garten. Darf ich das?
Ja.
Darf ich das?
Ja.
Hat jemand ein Problem? Ja, ich darf das. Wenn das mir mein Glauben sagt, dann mache ich das. Dann richte ich einen Altar auf, das ist dann mein Altar in diesem Garten und dann beuge ich mich vor Gott, dann ist das meine persönliche Anbetungszeit in meinem Garten zu sagen, Herr Jesus, du machst das in diesem Garten. Was dann mit deinen Früchten passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Versteht ihr?
Sein Wille geschehe.
Ja, das ist dann die nächste Geschichte. Dann kommst du und sagst, ich bringe da eine Horte von Kindern, guck mal, dass die da die Radieschen kriegen. Dann sage ich, ja, komm. Und der Karl sagt, der Honig, der ist auch da in seinem Garten, der kann dann seinen Honig auch weiter verschenken. Das ist doch schön. Aber ihr merkt, das ist Leben. Das ist doch das Leben. Ich kenne Christen, die tun ihre Autos verleihen. Und die sagen, ja, mein Auto, das ist ein gesegnetes Auto. Das Auto kann jeder haben. Ist doch schön, gell? Ja? Bloß mein Auto, ich kann meins nicht verleihen. Ich fahre mit dem die ganze Zeit. Da hätte man Konflikte.
Aber so ist Segen, Leiden und Freude ist Segen.
Es ist so, wir haben ja alle eine Prägung. Ja? Wir sind natürlich jetzt sehr materialistisch geprägt. Wir hätten ja einfach auch Bibelstunde halten können während dem Zweiten Weltkrieg. Das wäre da auch möglich. Dann könnte man auch mal über den Segen reden. Das wäre eigentlich ganz spannend. Ist mein Opa dann immer noch gesegnet, der 11 Kinder hat? Er ist immer noch gesegnet. Weil er es verstanden hat, wie das Wort Gottes bei ihm lebendig ist in seinem Haus. Und ich als Enkel durfte das dann noch erfahren bei meinem Opa. Er hat noch von seinem Glauben erzählt, seinen Kindern. Da ist mein Papa dazu. Der hat es auch gehört. Versteht ihr? Dann stellen wir die Frage, wo befinden wir uns? Uns geht es gerade relativ gut. Aber wir dürfen ruhig mit unseren Gedanken mal in eine Zeit reingehen, wo wir sagen, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, gehen wir mal ins Mittelalter, gehen wir mal zum Luther, wie war es da? Aber Segen. Segen hat nichts damit zu tun, wie es uns gerade wohl ist. Sondern Segen hat damit zu tun, was Jesus Christus mit mir persönlich verkörpern will. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ich bin ein Gefäß Jesu Christi. Ich bin ein Gefäß Jesu Christi. Drei Bibelstelle, die können wir uns mal aufteilen. Galater 3, Vers 13 und 14. Wer wird das lesen? Ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe, weil sonst versagt meine Stimme. Galater 3, Vers 13 und 14. Dann haben wir Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. Ja. Und dann haben wir noch 1. Petrus 3, Vers 9. 1. Petrus 3, Vers 9.
Ja.
Okay. Ja, danke schön. Also, zuerst die erste Bibelstelle, ich führe mal hin. Galater 3, Vers 13 bis 14. Und zwar, da wird davon gesprochen, dass wir segnen. Und dass wir durch das, dass wir segnen, Gesegnete sind. Bitteschön.
Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wird also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben.
Also, fassen wir es nochmal zusammen, das hört sich sehr gut an. Abraham, das ist der Vater des Glaubens, steht hier im Mittelpunkt. Und wie heißt es dann weiter in der Passage? Durch? Wie heißt
Jesus Christus.
Durch Jesus Christus. Und da sind wir Gesegnete.
Durch die Heiden, durch Jesus Christus.
Ja. Ich werde jetzt ganz extrem. Ich gehe so weit, ich breche das so weit runter, dass wir nichts mehr haben. Wir haben noch Brot, haben noch Wasser und sind im Gefängnis. Habt ihr eine Vorstellung davon? Kennt ihr jemand? Verfolgte Christen. Sind sie Gesegnete?
Ja.
Versteht ihr das?
Ja.
Wir sind nicht gesegnet durch das, dass wir hier alles haben. Sondern wir sind gesegnet, weil wir einen ganz klaren Auftrag haben. Du hast es vorher auch gesagt, die Botschaft Jesu Christi zu verkünden. Das ist unser Thema. Warum kann ich das erzählen? Ich war in Treffpunkt 55 plus. Ich hab den neuen Himmel gesehen. Ich habe das neue Jerusalem gesehen. Ja, wir haben das letzten Samstag gehabt. Da haben Maler, Künstler haben das letzte Bild gezeigt, wo das in Offenbarung steht, wie das aussehen kann. Eine Mauer, wo man sich nicht vorstellen kann. Eine Abmessung, eine Dimension von dem neuen Jerusalem. Unvorstellbar. Dann die Tore mit Perlen. Die Apostel sind an den Toren und so weiter. Das müsst ihr mal lesen. Und dann seht ihr erst, was das ist. Das ist diese Verheißung. Die haben wir. Die Ewigkeit.
Das ewige Leben.
Das ewige Leben. Okay, der zweite Text, Epheser 1, Vers 3. Das heißt so viel wie, das ist eine richtige Anbetung oder ein Lob, ein Lied. Einfach eine Stimme, die voller Freude ist. Bitte.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.
Also es wird eigentlich letztendlich auf einen Punkt zusammengeführt. Gell? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Tadellos, wie hat es hier geheißen? In Liebe. Sind wir tadellos? Selbstverständlich. Wir sind tadellos. Nicht wir. durch Christus. Durch Christus. Was bedarf es? Was macht der Herr Jesus bei Petrus? Petrus, was musst du jetzt? Was muss er?
Die Füße waschen.
Richtig, immer wieder Füße waschen. Immer wieder von Neue. Matthias, du musst immer wieder Füße waschen. Das machen wir doch, gell? Das dürfen wir tun. Aber du hast es ja vorgelesen. In Christus Jesus. Wir sind gesegnet in jedem. Und jetzt kommt es. Geistlicher Segen. Das ist jetzt der Unterschied zum Alten Testament und auch zu der Verheißung für Israel, für das Volk Israel. Die haben eine Landesverheißung, die haben eine Landessegen und die haben Segen in dem, wie Gott ihnen das verheißen hat. Aber für die Heiden ist ein ganz anderes Thema. Also, für uns ist es das Himmelthema. Dann geht es sogar darum, dass wir sozusagen vom Gedanken her kommen, dass wir Erben sind, eines Segens. Das hast du, glaub, 1. Petrus 3, Vers 9.
Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie so. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt.
Genau, also dieses Wort teilhaben, ja, das ist Erbschaft. Teilhaben. Adolf, gell? Teilhaben, dabei zu sein, neu eingepfropft zu sein, dabei zu sein, das ist Teilhaben. Das ist doch was Schönes, gell? Einverleibt zu sein, ja, das ist ein schöner Begriff, einverleibt, das ist ein bisschen ein alter Begriff. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen durch vom Alten, vom Neuen Testament und jetzt gehen wir mal zur Bedeutung. Was bedeutet das eigentlich noch mehr für uns? Der dritte Punkt, was ich so sagen möchte, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, weil die Zeit sonst zu knapp wird. Ja, ich habe da die Bibelstelle Lukas 6, Vers 38, die lese ich zuerst mal vor. Lukas 6, ist nur ein Vers vom Herr Jesus. Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß, in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Also den Vers, den muss man nochmal lesen. Also das heißt, das ist so richtig gepfropft, voll, triefend. Das ist wie wenn ihr was esst, wo ihr merkt, da läuft alles runter, ihr könnt es gar nicht fassen. So ist das hier, das was ausgeschüttet wird. Und da kann man hier auch, steht unter dem Aspekt von gesegnet zu sein. Und das nehmen wir einfach zu uns, ohne uns Gedanken zu machen, warum, weil wir weitergeben. So hat Jesus das hier ausgedrückt. So hat er seine Jünger auch weiter auf den Weg geschickt. Und er hat ja auch drüber geschrieben, ihr könnt es mal lesen hier, da heißt es Warnung vor dem Richten. Gell? Ich bin als Lehrer, in meiner Profession als Lehrer, ist bei mir auch manchmal so, gestern ist mir's passiert, da habe ich jemanden ein bisschen gerichtet und zu sagen, das ist jetzt ein schlechter Schüler. Ich muss aber Hirte aufzeigen, weil der ist zu spät gekommen und ich war so gnadelos, so hart dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich 7 Minuten nachsitzen lassen habe. Und der hat dann gesagt, aber Herr Kunzelmann, aber. Und er sagt, es gibt kein Aber. Versteht ihr? Und heute habe ich ihn irgendwo gesehen wieder und dann habe ich aber gemerkt, okay, es geht klar. Ich habe ihn dann wieder ein bisschen angelächelt. Manchmal muss einfach Hirte auch ein Thema sein, weil die Jungs sonst nicht spuren. Aber nein, das ist nicht das Thema, sondern wir geben ohne dass wir sind. Die Mutterliebe gibt, ohne dass sie denkt. Der Vater nimmt in Schutz. Gell, bei diesem Attentat in Israel ist davon berichtet worden, ein Vater hat sich über sein Kind geworfen und hat dem Kind das Leben gerettet. Er selber ist gestorben. Gell. Ja. Der muss sich nicht fragen, muss ich mein Kind schützen? Und wir müssen uns auch nicht fragen, ob wir was geben. Wo kriegen wir? Ich weiß nicht, wo wir kriegen. Ich gehe in den Himmel, ich will in den Himmel gehen und da gucke ich alles an, dann später nochmal. Ihr doch auch, oder? Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wir haben alles geschenkt bekommen. Ja. Haben wir alles geschenkt bekommen? Überlegt es euch mal. Also ich habe eine Wohnung geschenkt bekommen. Also natürlich habe ich dafür arbeiten müssen, aber das ist jetzt einfach da. Ich habe ein Fahrrad, das ist ein tolles Ding, da bin ich total begeistert. Ich kann auch mit Langlaufski rumfahren, das geht auch. Ich kann mit meinen Schuhen rumlaufen. Tolle Schuhe geschenkt bekommen. Natürlich haben wir dafür arbeiten müssen, aber es gibt auch Leute, die haben gar nichts. Gell? Und wir haben das. Und jetzt, wir sind doch kreativ und wir dürfen es weitergeben. So, von diesem Punkt her, Epheser 1, Vers 3, haben wir das vorher nicht schon mal gelesen? Ah doch, das haben wir schon gehabt. Ah doch, dann habe ich nochmals der Vers, Epheser 1, Vers 4 und 6. Epheser 1, Vers 4 und 6, oder bis 6. Da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit dem er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Da findet ihr jetzt das Wort Segen jetzt nicht, das findet ihr jetzt da nicht heraus, aber der Segen steht da im Vers 3. Aber das ist eben der Nachgang von dem Satz, die Erklärung. Wenn wir das vertiefen, Segen hat eine Auswirkung. Segen bringt Frucht. Segen bringt Frucht. Die Frucht, ihr habt da die Bibel weitergegeben, du hast gesagt, das goldene Buch hast du weitergegeben. Du erwartest, dass da eine Frucht rauskommt, ja. Und wir sind alle ein Ergebnis von Frucht. Irgendjemand hat uns das Evangelium erzählt. Irgendjemand. Entweder durch eine Botschaft, durch einen Freund. Bei mir war es durch einen Freund. Hat er mir die Bibel gegeben und so hat sich das entwickelt bei mir. Bei dir war es vielleicht irgendwie anders. Aber es war immer jemand, der sich eingesetzt hat. Vor Gott für dich. Und er durfte ein Segen sein. Und jetzt bin ich ein Segen. Und so geht es immer weiter. Hört der Segen auf? Ja, der Segen hört auf, wenn Jesus wiederkommt und wenn die Zeit hier beendet ist. Ja, dann kommt Gericht und dann kommt nochmal am Schluss nochmal eine besondere Phase, aber das ist ja jetzt mal egal. Und dann ist das neue Jerusalem da und dann ist Gott zufrieden. Gell? Ich habe mir da jetzt noch eine Bibelstelle rausgesucht mit der Herr Jesus, er ist unsere gute Hirte. Er ist unsere Hirte und wir hören seine Stimme, das kennt ihr vielleicht. Ja, wenn er der gute Hirte ist. Johannes 10, Vers 27. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Johannes 10, Vers 27. Und das macht das und Johannes. Da heißt es nämlich hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand meines Vaters reißen. Ja, das ist diese Bibelpassage. Die Stimme zu hören, ihn zu kennen, ihm zu folgen, zu wissen, wir haben ewiges Leben, nicht verloren zu gehen, wenn man ihm nachfolgt. In seiner Hand zu sein, reicht es dir nicht aus? Reicht es dir nicht aus? Muss ich dir noch den Segen noch tiefer erklären oder reicht es jetzt? Das ist doch eigentlich irgendwo komplett ausreichend. Dieses Bild hat Jesus einfach hier seinen Jüngern gegeben, weil das Bild der Hirte und die Schafe, das ist ein Bild, das man damals verstanden hat. Wir brauchen vielleicht ein bisschen andere Bilder dazu. Aber ich denke, das Bild reicht immer noch aus. Der Herr Jesus Christus, er hat eine ganz besondere Stimme. Und wichtig ist, dass wir diese Stimme hören. Jeder weiß, wie die Stimme für ihn klingt. Ich weiß, wie die Stimme vom Herr Jesus sich anhört. Ich weiß es. Ich weiß es, wenn er mir ruft. Und ich weiß auch, wenn ich auf falschen Wegen bin. Das weiß ich. Wisst ihr es auch? Ja. Dann müssen wir uns ermahnen lassen. Und dann dürfen wir wissen, er kennt uns. Ich folge ihm doch. Ja, ich folge ihm. Ewiges Leben und dann dürfen wir zu ihm kommen. Dürfen wir zu ihm kommen? Ja, das dürfen wir. Das ist doch das schöne Bild, wir dürfen zu ihm kommen, liebe Geschwister. Ich komme jetzt zum Schluss. Das wird hier in dieser Anleitung, wo wir da bekommen haben, wir so ein kleines Büchle von der Bibelmemorie. Und da kommen diese ganzen Ausarbeitungen letztendlich ein bisschen so drin, auch manche Bibelstelle. Ich habe die jetzt auch teilweise dann rausgenommen hier. Und dann haben wir zwei Bereiche zusammengefasst. Das eine war der Segen, also die Verheißung des Segens zu haben. Und das andere ist dann noch der Lohn, das was ich ganz am Anfang gesagt habe. Da möchte ich jetzt eigentlich letztendlich nur noch zwei Bibelstellen erwähnen. Und zwar zum Lohn, Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, was sein Werk sein wird. Ihr dürft mich ruhig fragen, ob ich das schon mal gelesen habe. Ich habe das bestimmt schon 5-mal gelesen. 5-mal. Aber ich habe es immer überlesen. Ich habe immer nur gelesen. Und siehe, ich komme bald. Das habe ich gelesen. Ich komme bald. Der Herr Jesus kommt bald. Was kommt mit ihm? Die Lohntüte. Die Lohntüte. Und das ist eine ganz besondere Lohntüte, weil der, wo morgens beginnt zu arbeiten, der hat genau das Gleiche wie der, wo am Schluss noch kommt. Gell? Am Schluss reicht es jedem für das Tagewerk. Ist euch das bewusst? Dieser Tag hat für sich gesorgt. Wer hat da dafür gesorgt? Wer hat dafür gesorgt, dass er Arbeit hatte? Gott. Wie bei den Vögeln. Für diesen einen Tag. Und der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Also wenn wir irgendwo eine gute Beschäftigung haben, für Jahre, und unbefristeter Vertrag, das ist schon was Besonderes. In der Bibel gibt es das ja fast nicht, außer bei einem königlichen Beamten vielleicht. Aber diese Leute hier haben in der Regel zwar einen Tagelöhner, die haben also meistens nur einen Tag weit denken können. Aber der Herr Jesus, er kommt mit dem Lohn. Das Preisgericht, das ist so, vielleicht ist das so wie bei uns hier, 12 Leute, gell? Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Und da ist eine Jury und dann heißt es, jetzt lassen wir den Matthias mal antanzen. Jetzt Matthias, was hast du alles so gemacht? Wo ist deine Verteidigung? Wie sieht denn das aus? Ah, der Herr Jesus ist da, okay. Was hat er da alles so gemacht? Zeig mal. Und dann werden die Taten gezeigt und dann kriege ich eine Jury. Und dann kriege ich eine Krone. Stimmt das? Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Und Lilly, du kriegst auch eine Krone. Das sieht ganz anders aus. Aber das ist ja deine Krone dann. Möchtest du eine Krone? Ah ja, ich möchte auch eine. Wir kriegen alle Kronen. Das ist schön, gell? Gell? So, und der Kolosser 3, Vers 23, der redet davon, dass wir Jesus dienen. Das steht da drin. Dass wir ihm dienen. Ich habe dann nochmal geschaut, dienen. Dienen kennen wir gar nicht mehr. Gell? Aber ich sage euch mal was. Ich bin ein Staatsdiener. Gell? Staatsdiener. Mein Chef hat vorgestern zu mir gesagt, ob ich dann am Mittwoch extra noch 2 Stunden komme. Da habe ich gesagt, ja, ich komme. Kriege ich das bezahlt? Kriege ich es bezahlt? Nein. Das ist völlig normal. Ich muss da antanzen. Das ist eine Verpflichtung. Ist doch klar, darum bin ich ein Diener. Jetzt könnt ihr überlegen, was ihr für Diener seid. Ja? Vielleicht sagt euer Chef auch mal zu euch, ihr müsst mal extra kommen. Und ihr sagt dann, ja, was kriege ich da dafür? Also ich kriege jetzt nichts dafür, aber ich bin ja ein Staatsdiener. Aber ich glaube, wir haben es verstanden. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Es hat jemand gesagt, ganz am Anfang bei euren Beispielen, dass wir wohlgesonnen sind. Wer hat es gesagt? Wohlgesonnen zu sein. Weiß es noch jemand? Ja. Wer hat es gesagt? Aber ich habe es mal wohlgesonnen aufgeschrieben. Gut zu denken oder, jetzt sage ich es mal alt, lutherisch, also wieder Luther, gut dünken über jemand. Nicht richten über jemand. Was sagt da der Herr Jesus? Jetzt komme ich zum Schluss. Der Herr Jesus sagt von dem Gedanken des Segens, Matthäus 5, Vers 44, und das ist dann der Abschluss. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Amen.